Ja, liebe Geschwister in Ahlen, hier in Adelberg und auch im Online-Meeting, ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus. Und ich möchte heute fortfahren mit der begonnenen Predigtreihe über diese besonderen Psalmen 113 bis 118. Die Psalmen 113 bis 118, die gehören ja zu einer Gruppe von Psalmen, nämlich die sich vom Psalm 111 bis Psalm 118 erstrecken. Und die Besonderheit bei ihnen ist, dass bis auf Psalm 114 bei ihnen immer der Ausdruck Halleluja, lobe den Herrn, vorkommt. Und innerhalb dieser Gruppe der Psalmen von 111 bis 118, da nehmen ja die Psalmen 113 bis 118 im Judentum einen besonderen Platz ein. Sie werden genannt, das sogenannte ägyptische Hallel, weil sie Teil der jüdischen Passafeier, der jüdischen Passanacht sind. Und zwar war es so, dass die Psalmen 113 und 114 vor der Hauptmahlzeit, vor dem Passamahl gesungen wurden, und dann nach Abschluss der Passamahlzeit dann die Psalmen 115 bis 118. Was aber das Besondere auch an diesen Psalmen dann ist und was wir immer uns bewusst machen sollten, wenn wir sie lesen, dass auch unser Herr diese Psalmen gesungen hat. So lesen wir ja in Matthäus 26, Vers 30, dass der Jesus mit seinen Jüngern ein Loblied gesungen hat. Und das war nichts anderes als eben diese Psalmen 115 bis 118. Und wir wollen uns jetzt heute mit dem vierten Psalm in dieser Reihe beschäftigen, nämlich dem Psalm 116. Und ich bitte euch, mit mir zusammen das Wort Gottes aufzuschlagen und wir wollen gemeinsam lesen Psalm 116. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Denn er hat sein Ohr zu mir geneigt und ich will ihn anrufen in allen meinen Tagen. Mich umfingen die Fesseln des Todes und die Bedrängnisse des Scheols erreichten mich. Ich fand Drangsal und Kummer. Und ich rief an den Namen des Herrn, bitte Herr, errette meine Seele. Gnädig ist der Herr und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr bewahrt die Einfältigen, ich war elend und er hat mich gerettet. Kehre wieder, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat wohlgetan an dir. Denn du hast meine Seele errettet vom Tod, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ich glaubte, darum redete ich, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn alle seine Wohltaten an mir vergelten? Den Becher der Rettungen will ich nehmen und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde bezahlen, ja in der Gegenwart seines ganzen Volkes. Kostbar ist den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Bitte Herr, denn ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Dir will ich Opfer des Lobes opfern und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde bezahlen, ja in der Gegenwart seines ganzen Volkes. In den Vorhöfen des Hauses des Herrn in deiner Mitte, Jerusalem, lobet den Herrn oder hebräisch eben Halleluja. Ja, dieser Psalm, er wird den sogenannten Dankliedern oder Dankpsalmen zugeordnet. Und wenn wir ihn vergleichen mit den vorherigen Psalmen 113 bis 115, dann fällt eines auf. In den vorherigen Psalmen, da hat die ganze Nation gesungen. Und im Vordergrund standen immer die Personalpronomen wir, unser und so weiter. Jetzt haben wir aber hier das Lied eines Einzelnen. Ich, mir und so weiter. Ich denke, das ist die erste interessante Beobachtung, die wir hier machen können im Unterschied zu den vorherigen Psalmen. Und es gibt noch ein interessantes Detail. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, und ihr folgend die Vulgata, die lateinische Übersetzung, die auch die vorrangige Übersetzung bis ins Mittelalter hinein war, die teilen diesen Psalm interessanterweise in zwei Psalmen auf. In zwei eigenständige Psalmen. In der Septuaginta haben die Verse 1 bis 9 bilden Psalm 114 und die Verse 10 bis 19 bilden den Psalm 115. Und wenn man diesen Psalm zum ersten Mal liest, dann bekommt man auch den Eindruck, dass er zumindest aus zwei Teilen besteht. Es ist natürlich ein ganzer zusammenhängender Psalm, aber es stehen zwei Dinge im Vordergrund. Das erste, in den ersten Teil, ist der Rückblick, der Dank für die Erhörung des Gebetes und die Beschreibung der Situation, in der sich der Psalmist befand. Während die Verse 10 bis 19 dann als Schwerpunkt haben, was jetzt die praktische Reaktion, die Schlussfolgerung daraus für den Psalmisten ist. Indem er sich nämlich Gott ganz neu weiht, Gott ganz neu hingibt. Normalerweise würde jetzt an dieser Stelle eine Struktur, eine Gliederung kommen. Aber da ich zwei Predigten für diesen Psalm brauche und ich mir noch nicht ganz sicher bin, lasse ich das an dieser Stelle weg und wir steigen direkt in den Psalm ein. Denn was an diesem Psalm schon mal besonders auffällt, ist, wie er beginnt. Ohne Überschrift. Wir lesen keine Nennung des Schreibers. Wir lesen nicht Psalm von. Wir lesen auch nicht, in welchen Umständen er geschrieben wurde. Und wir lesen auch keine Anweisungen für die Tempelmusiker oder den Chorleiter. Sondern der Psalm beginnt sofort mit einer absoluten Aussage. Und die ist ungewöhnlich. Er beginnt mit einem Liebesbekenntnis, einer Liebeserklärung. Wörtlich heißt es im Hebräischen, ich liebe. Und die meisten Übersetzungen haben, weil der Ausdruck Liebe ein Objekt braucht, einen Gegenstand, der geliebt wird, haben die meisten Übersetzungen aus dem Zusammenhang sinngemäß richtig eingesetzt, dass Gott der Gegenstand der Liebe, der Zuneigungen des Psalmisten ist. Aber im Hebräischen steht ganz betont wirklich nur, ich liebe. Und was genauso interessant ist, der Grund für seine Liebe, der Grund für seine Liebe zu Gott, der wird dann genannt, es sind die Erfahrungen, die er mit seinem Gott gemacht hatte. Insbesondere die Erfahrungen der Gebetserhörung. Das sind die ersten zwei Verse. Ein Bekenntnis des Psalmisten der Liebe zu seinem Gott und der Grund, warum er seinen Gott liebt, warum sein Herz dem Psalmisten zugeneigt ist, weil er praktische Erfahrungen mit Gott gemacht hat, weil Gott seine Gebete erhört hat. Und weil dieser Anfang so ungewöhnlich ist, möchte ich zu Beginn etwas über diese Themen nachdenken. Die Liebe zu Gott. Nach den Worten unseres Herrn ist die Liebe zu Gott das größte, ja das erste Gebot. So sagt er in Markus 12, Vers 28. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, all das, was den Menschen als Persönlichkeit, als Person ausmacht, das Herz, die Seele, die Kraft und der Verstand, mit allem soll Gott geliebt werden. Und wenn hier die Liebe geboten wird, dann zeigt uns das etwas auf über den Charakter der Liebe. Die Liebe zu Gott ist eine entschlossene, willentliche Hinwendung des Herzens mit allen seinen Zuneigungen und Strebungen. Und Liebe zu Gott zeigt sich nicht an schönen Reden, an schönen Worten, an irgendwelchen gefühlsmäßigen Aufwallungen, besonderen Emotionen, sondern die Schrift lehrt uns, die Liebe zu Gott wird sichtbar durch den Gehorsam ihm gegenüber. Das betont der Herr Jesus dreimal in Johannes 14. In Johannes 14, Vers 21 sagt er, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. In Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er meine Worte halten oder wird er mein Wort halten. Und in Vers 24 kehrt er das Ganze nochmal um, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und die Liebe zu Gott, das lehrt uns die Schrift auch sehr klar, das ist ein Kennzeichen der Erlösten. Wenn wir ein Synonym, einen anderen Ausdruck suchen wollten, um die Gläubigen, um die Erlösten zu beschreiben, dann könnten wir genauso sagen, es sind solche, die Gott lieben. Und darin unterscheiden sie sich nämlich auch von jedem Sünder. Auch hierzu zwei Stellen. Schlagt einmal auf, Römerbrief Kapitel 8, Vers 28. Römerbrief Kapitel 8, Vers 28, vor allem der zweite Teil, sehr bekannt, über den wird viel nachgedacht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Und hier sagt Paulus, es gibt solche, die sind nach Gottes Vorsatz berufen. Hier haben wir die ganze Souveränität Gottes in der Rettung, seine Auserwählung, Menschen, die nach Vorsatz berufen sind. Aber durch was sind sie gekennzeichnet, charakterisiert? Dass sie Gott lieben. Das ist dann die Frucht der Erwählung. Das ist das, woran man dann erkennen kann, dass jemand wirklich erwählt ist, wenn er Gott liebt. Oder auch 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Da wird Folgendes über die Gläubigen ausgesagt, da werden sie folgendermaßen charakterisiert. 1. Petrus 1, Vers 8. Den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. Keiner von uns, kein Gläubiger nach Pfingsten hat den Herrn Jesus je leiblich mit seinem physischen Auge gesehen. Aber es gibt eines, das wir alle gemeinsam haben. Wir lieben ihn. Und so möchte ich, lieber Bruder, liebe Schwester, an dich die Frage richten, liebst du deinen Gott? Liebst du deinen Herrn? Aber was jetzt ganz wichtig ist, die Schrift lehrt und sie zeigt eindeutig auf, die Liebe zu Gott ist immer eine Antwort auf die Liebe Gottes zu uns. Am Anfang steht immer die Liebe Gottes. Oder wir können es auch so ausdrücken, weil wir Geliebte sind von Gott, deshalb sind wir auch Liebende. Am deutlichsten kommt es zum Ausdruck im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, wo der Apostel Johannes schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und in Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, die Kraft, die Fähigkeit, Gott zu lieben, das ist nicht etwas, das aus uns herauskommt, nicht etwas, das der Mensch in irgendwelchen natürlichen Fähigkeiten oder Neigungen in sich hat und sozusagen mit der Bekehrung wird der Schalter einfach umgelegt, sondern es ist das übernatürliche Wirken, es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass wir überhaupt die Fähigkeit und die Kraft haben, Gott zu lieben. Und wenn wir ehrlich sind, aufrichtig sind für Gott, ja, dann müssen wir bekennen, unsere Liebe zu Gott, sie ist wechselhaft, sie ist unbeständig. Und wenn wir das Empfinden haben oder gar überführt sind von Gott, dass wir Mangel an Liebe zu ihm haben, und ich denke, nie wird jemand von uns sagen können, dass er das Vollmaß der Liebe dessen, was Gott eigentlich verdient hat, wie Gott wirklich zu lieben ist, dass das irgendjemand von uns ausschöpft, dann sollten wir uns das aber nicht als etwas Kleines achten oder einfach darüber hinweggehen, sondern uns wirklich vor dem Herrn beugen und Buße tun. In Offenbarung Kapitel 2 im Sendschreiben an Ephesus hat die Gemeinde die erste Liebe verlassen und Gott fordert sie auf, der Herr Jesus fordert sie auf, Buße zu tun. Genau darüber Buße zu tun und umzukehren, zurückzukehren zu dieser ersten Liebe. Aber Gott in seiner Weisheit hat verschiedene Mittel verordnet, verschiedene Mittel gegeben, um die Liebe zu ihm zu entfachen, damit die Liebe zu ihm wächst, zu ihm zunimmt und dass unsere Zuneigungen zu Gott immer größer, immer inniger werden. Und das erste Mittel, das Gott gegeben hat, und das ergibt sich auch logisch zwangsläufig aus dem, wenn die Liebe Gottes immer am Anfang steht, dann ist das Mittel, das Gott verordnet hat, um unsere Liebe zu ihm zu wecken und hervorzurufen, die Beschäftigung mit seiner Liebe. Wenn wir uns beschäftigen mit seinem Werk der Rettung, mit seinem Heil, mit seiner Gnade, dann ist das ein Mittel, wodurch Gott unsere Liebe zu ihm weckt. Denk zum Beispiel an Lukas Kapitel 7. Da wird uns dieses Gastmahl beschrieben im Haus Simon des Pharisäers. Und da kommt diese stadtbekannte Sünderin, die dem Herrn die Füße salbt. Und es kommt sofort der Protest, der Widerstand der versammelten hohen theologischen Herren. Und was sagt der Herr Jesus zu ihr? Oder er sagt es nicht zu ihr, er sagt es zu ihnen. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Lukas 7, Vers 46. Und hier macht der Herr Jesus einen Zusammenhang zwischen der Größe der Vergebung und als Antwort, als Reaktion, als Beweis. Der Beweis, dass diese Frau, dass ihr vergeben wurde und dass sie wirklich ein Bewusstsein davon hat, wer sie war und wie viel ihr vergeben wurde, das war ihre Liebe zum Herrn. Und wenn du und ich uns bewusst werden, wie groß deine und meine Schuld war, wie schwer deine und meine Sünden in den Augen Gottes wiegten, was die Ursache für die Vergebung ist, dass Gott seinen eigenen Sohn an das Kreuz von Golgatha hingeben musste, ihn nicht verschonen konnte, ihn schlagen musste, das Gericht an ihm vollziehen musste, für dich und mich. Und wenn uns dann bewusst wird, wie viel Gott uns auf dieser Grundlage vergeben hat, dann bleiben die Herzen, das Herz eines wahren Gläubigen, dem gegenüber nicht kalt, sondern es weckt die Liebe zu diesem Gott der Vergebung, der solches tut, der seinen eigenen Sohn dahingibt und solchen vergibt, die vollbeladen sind mit Sünde und Schuld. Ein zweites Mittel, das Gott einsetzt, und das ist genau das Mittel, das wir hier in diesem Psalm finden. Das sind unsere Erfahrungen mit Gott. Das sind die Erfahrungen mit dem Herrn, mit seiner Gnade und insbesondere hier die Erfahrung der Gebetserhörung. Denn was war es, was in diesem Psalm die Liebe des Psalmisten geweckt hat? Es war genau das, was er am Ende von Vers 1 und in Vers 2 beschreibt. dass der Herr seine Stimme, sein Flehen gehört hat. Dass der hohe und erhabene Gott, der über Himmel und Erde thront, dass er seine Ohren zu ihm geneigt hat. Und genau das führt ihn zu diesem Bekenntnis: Ich liebe. Zunächst einmal was Interessantes. Wir haben hier auch einen Zusammenhang zu Psalm 115. Und es zeigt uns, dass diese Psalmen zusammenhängen. Im Psalm 115, da wird geklagt über die nichtigen Götzen der Nationen. Und was ist das Kennzeichen der nichtigen Götzen der Nationen, die sie anbeten? Da heißt es in Vers 5 und Vers 6, einen Mund haben sie und reden nicht, Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht. Und das war ja auch der Beweis, den der Prophet Elia auf dem Berg Karmel erbracht hat. Diese Priester des Baals, sie haben den ganzen Tag zu ihrem Gott geschrien, aber ihr Gott hat nicht gehört. Wie ganz anders dagegen der lebendige Gott, der sich in seinem Wort uns offenbart. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sieht die Umstände, der Zustand, in dem sich seine Heiligen befinden. Und wir haben einen Gott, der hört, der auf ihr Rufen, ihr Flehen, ihr Schreien hört. Deswegen auch im Psalm 65 dieser wunderbare Satz, diese wunderbare Aussage, Psalm 65, Vers 3, wo Gott sich selber nennt, Hörer des Gebets. Zu dir wird kommen alles Fleisch. Was ist das doch für ein herrlicher, für ein wunderbarer, für ein kostbarer Gedanke, dass sich unser Gott selber uns vorstellt, sich selber uns offenbart als Hörer des Gebets. Und das bringt uns zu einem zweiten Unterpunkt, über den ich heute Morgen etwas tiefer nachdenken will, das Thema Gebet. Denn auch hier in diesem Psalm 116 finden wir in Vers 2 eine interessante Aussage. Der Psalmist sagt letztendlich, Gebetserhörungen ermutigen zu weiterem Gebet. Wenn wir Gebetserhörungen erleben, erfahren, dann werden wir angespornt, ein beständiges Gebetsleben zu führen. Das motiviert uns dazu, den Herrn beständig zu suchen, sein Angesicht zu suchen, zu ihm zu rufen, zu ihm zu flehen. Dann ist ja die Schlussfolgerung, die er dann zieht in Vers 2, dass der Herr hat sein Ohr zu ihm geneigt, und dann die Schlussfolgerung in Vers 2b, und ich will ihn anrufen in allen meinen Tagen. Dieser Ausdruck heißt so viel wie, solange ich lebe. Meine ganze Lebenszeit soll gekennzeichnet sein durch Gebet, durch ein beständiges Rufen zu diesem Gott, der erhört, durch ein beständiges Suchen seines Angesichts. Und es ist interessant, es ist ein fester Willensentschluss. Das ist überhaupt interessant, wenn ihr diesen Psalm nochmal lest, achtet einmal auf diese Formulierung, wie oft in diesem Psalm vorkommt, ich will. Und hier haben wir den ersten Willensentschluss des Psalmisten. Er will Gott beständig anrufen, solange er lebt. Alle Tage seiner Lebenszeit sollen gekennzeichnet sein und in Verbindung stehen mit Gebet. Und dieser Psalm zeigt uns auch auf die zwei Seiten, die mit Gebet verbunden sind. Die erste Seite in Bezug auf Gebet ist die Seite in Bezug auf Gott. Gebet verherrlicht Gott. Gebet bedeutet das Anrufen des Namens des Herrn. So drückt er sich auch aus in Vers 4, und ich rief an den Namen des Herrn. Es gibt aber auch die zweite Seite, und das ist die Seite des Beters. dass Beten auch reichen Segen für den Beter mit sich bringt. Kurz ein paar Gedanken zur ersten Seite. Eine Frage an die Schriftkenner unter uns. Wo würdet ihr verorten oder denkt ihr, dass das Wort oder Gebet oder auch die Sache des Betens zum ersten Mal in der Schrift vorkommt? Also das Wort Beten kommt zum ersten Mal vor, zumindest in der Elberfelder Übersetzung in 1. Mose 20, Vers 7, bei Abraham. Die Sache des Gebets aber kommt schon viel früher vor, und zwar unmittelbar nach dem Sündenfall, 1. Mose Kapitel 4, Vers 26. Und das Interessante ist, hier steht aber nicht der Ausdruck beten, sondern es heißt hier in 1. Mose 4, Vers 26b, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ich denke, das Problem ist, dass wir über so eine Aussage oft einfach drüber hinweglesen und uns gar nicht genug Gedanken darüber machen, was das eigentlich bedeutet. Beten, und das bestätigt uns ja auch dieser Psalm, bedeutet, den Namen des Herrn anzurufen. Damit ich aber den Namen des Herrn anrufen kann, setzt es voraus, dass Gott zuvor seinen Namen geoffenbart haben muss. Er muss uns seinen Namen mitgeteilt haben. Das heißt, Gott muss zuvor geoffenbart haben, wer er ist und wie er handelt und wirkt. Das ist nämlich das, was mit seinem Namen verbunden ist. Und damit ist uns klar, beten ist immer die Antwort auf die Gnade Gottes. Nämlich auf die Gnade, dass Gott vorher uns zuvor seinen Namen mitgeteilt hat. Und wenn er jetzt die Gebete anschaut in der Bibel, die Gott hat aufzeichnen lassen, wo Menschen zu ihm beten, dann gibt es in diesen Gebeten einen zentralen Punkt, aber das ist meistens der Punkt, den wir am wenigsten beachten. Es ist nicht so sehr der Inhalt der Bitte, sondern den Punkt, den jedes biblische Gebet immer voranstellt, ist die Frage, zu wem beten wir eigentlich? Und in welcher Beziehung steht der Beter zu dem er betet? Denn daran hängt alles. Daran hängt, wie wir beten. Daran hängt, was wir beten. Und daran hängt auch die Gewissheit der Erhörung. Ich möchte das euch an einem Beispiel klar machen. Denkt an das Mustergebet, das der Herr seine Jünger gelehrt hat. Das Vaterunser. Und mit was beginnt der Herr? Unser Vater, der du bist in den Himmel. Der Herr Jesus fängt nicht an, ihr sollt für das beten oder dürft für das bitten und eine Bitte zu diesem Punkt ist Gott wohlgefällig und wichtig. Nein, er fängt mit Gott selber an. Unser Vater, der du bist in den Himmel. Das heißt, was der Herr Jesus möchte, ist, dass sich seine Jünger als erstes bewusst machen, zu wem beten wir eigentlich? Was bedeutet es, dass wir zu einem Vater beten? Was bedeutet es, dass es unser Vater ist? Und was bedeutet es, dass er in den Himmeln ist? Und in welcher Beziehung stehe ich zu diesem Vater? Und dann folgt die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Das heißt, was wir beten, ist ganz zentral von dem bestimmt, zu wem wir beten. Und auch die Erhörung der Bitten wird sichergestellt durch das, zu wem wir beten. Wer der Empfänger unserer Gebete ist, an wen wir unsere Gebete richten. Und genau darauf ruht auch der Glaube. Dass wir nämlich uns festklammern, daran festhalten, darauf vertrauen, auf den, der sich geoffenbart hat, der uns gesagt hat, wer ist und wir handeln. Das ist uns oft so wenig bewusst in den biblischen Gebeten. Ich möchte euch noch ein zweites Beispiel zeigen. Wir haben im Epheserbrief zwei Gebete. Und interessanterweise, in jedem dieser Gebete redet Paulus unter der Inspiration des Heiligen Geistes Gott auf eine andere Art und Weise an. Und wenn man dann aber diese Anrede sich anschaut und vergleicht mit den Bitten, die er äußert, dann sieht man, wie das genau zusammenpasst und wie diese Anrede letztendlich genau die Bitten prägt. Epheser 1, Vers 17, da ist die Anrede folgende: Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, er soll geben. In Kapitel 3, ab Vers 14, da heißt es: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe. Also in Kapitel 1 im Gebet ist es der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. In Epheser 3 ist es der Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie benannt ist. Und die Anliegen, für was Paulus betet, sind dann genau mit dem in Übereinstimmung. Und diese zwei Seiten des Gebets, einmal die Seite, dass Gott verherrlicht werden soll und die Seite des Segens für den Beter, die sehen wir auch im Johannesevangelium. Und zwar in seiner Obersaalrede, in dieser letzten Nacht vor seiner Kreuzigung, Johannes 13 bis 16, da spricht der Jesus auch an verschiedenen Stellen über das Gebet und erwähnt genau diese beiden Aspekte. Johannes 14, Vers 13, da haben wir die Seite Gottes. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Also hier haben wir die Seite Gottes. Gebet ist zur Verherrlichung Gottes. Und dann die Seite des Segens für den Menschen, für den Beter. Das finden wir sehr deutlich in Johannes 16, Verse 23 und 24. Da sagt der Jesus Folgendes: Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Hier sagt der Jesus Folgendes: Gebetserhörungen führen zu einer zur völligen, oder manche Bibel übersetzen auch einer vollkommenen, einer vollen Freude auf der Seite des Beters. Deswegen war es für mich wieder interessant. Jürgen hat ja heute Morgen in der Einladung einen ähnlichen Bibelvers gelesen. Ich habe ihm nicht gesagt, über was ich predige. Er wusste es auch nicht. Interessant aber, wie der Herr das trotzdem geführt hat und Harmonie schenkt. Aber hier haben wir die Seite für den Segen des Beters. Durch das Erhören unserer Gebete kommt es auf der Seite des Beters zu einer vollen, zu einer vollkommenen Freude. Und ich hoffe, dass jeder von uns das auch regelmäßig immer wieder erfahren darf. Aber hier ist auch der Zusammenhang interessant, in dem der Herr Jesus das sagt. Es war, wie gesagt, die letzte Nacht vor seiner Kreuzigung. Es war die letzte Nacht, bevor der Herr Jesus von den Menschen endgültig verworfen wird, dann ans Kreuz gebracht wird. Es war die letzte Nacht, die auch dann die Phase einleitet, dass er von seinen Jüngern weggeht. Und was der Jesus in diesem Abschnitt ihnen klar machen möchte, ist, dass sein Weggehen für sie kein Verlust ist. Er sagt ja in Vers 7 von Kapitel 16: Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Und warum ist es nützlich für unser Gebetsleben, dass der Herr nicht mehr auf dieser Erde ist? Weil damit eine gewaltige Verheißung verbunden ist und etwas völlig Neues, bis jetzt nicht Dagewesenes. Ein gewaltiges Vorrecht und ein gewaltiger Segen. Er weist nämlich darauf hin, dass wir in einer völlig neuen Beziehung beten. Wir beten jetzt zum Vater. Und wir beten auf einer völlig neuen Grundlage, nämlich in seinem Namen. Und damit ist nicht gemeint eine Formel, eine Floskel, so wie es in der englischsprachigen Welt oft gemacht wird, dass das so rangehängt wird an jedes Gebet, in the name of Jesus. Da weiß ich nicht, ob das manchmal nicht eine Form sogar von magischem Denken ist, dass man meint, wenn man eine Formel zusammen hinhängt, dass Gott dann die Gebete erhört. Sondern was bedeutet, in seinem Namen zu beten? Es bedeutet, zu beten auf der Grundlage dessen, wer er ist. Auf der Grundlage seiner Person und seines Werkes. Seine Person und sein Werk gibt uns das Recht, zu beten, zum Vater zu beten. Und es beinhaltet gleichzeitig das Eingeständnis unserer eigenen Unwürdigkeit und unserer vollständigen Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Denn das, was er als Person ist und was er tut, auch jetzt im Himmel als verherrlichter Mensch, das gibt uns das Recht zu beten und die Freimütigkeit dazu. Und in seinem Namen zu beten bedeutet dann auch weiter, gemäß seinem Willen zu beten, gemäß dem zu beten, was er seine Jünger und uns durch sein Wort gelehrt hat. Aber was für eine gewaltige Verheißung, ihr werdet empfangen. Und was irgend ihr bittet in meinem Namen, das wird er euch geben. Und wenn wir dann erfahren, wie sich das erfüllt, wenn wir dann ganz praktisch erfahren und erleben, wie der Vater diese Bitten erfüllt, dann wird das Ergebnis völlige Freude bei uns sein. Also der Herr Jesus lehrt genau diese zwei Seiten des Gebetes, die wir auch hier in diesem Psalm finden. Gebet verherrlicht Gott. Und es ist gleichzeitig zum großen Segen für den Beter. Und jetzt in Vers 3 von dem Psalm, wenn wir dann zurückkehren im Psalm 116, sehen wir dann, wie jetzt der Psalmist beginnt, seine Situation, seine Umstände zu beschreiben, in denen er Gottes Gnade erfahren hat, wo Gott sich zu ihm herabgeneigt hat und wo er sein Schreien und sein Flehen erhört hat. Er sagt hier: Mich umfingen die Fesseln des Todes und die Bedrängnisse des Scheols erreichten mich. Ich fand Drangsal und Kummer und ich rief an den Namen des Herrn. Bitte Herr, errette meine Seele. Und wir können seine Umstände so beschreiben, so zusammenfassen. Er hat dem Tod ins Angesicht geschaut. Er stand an der Schwelle des Todes. Und der Tod wird hier personifiziert. Der Tod wird hier dargestellt als eine Macht, ja letztendlich wie ein Jäger, der seine Netze, der seine Schlingen auswirft, um seine Beute zu fangen, gefangen zu nehmen und um sie nie wieder loszulassen. Er beschreibt seinen Zustand mit Drangsal, mit Kummer, mit Elend. Aber was macht er in dieser völligen Auswegslosigkeit? Er schreit zu Gott. Und dann kommt in Vers 5 und 6 wieder ein interessantes Bekenntnis. Gnädig ist der Herr und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr bewahrt die Einfältigen. Ich war elend, und er hat mich gerettet. Mitten in dieser Situation an der Schwelle des Todes, in dieser völligen Auswegslosigkeit, da darf er erfahren, Gott ist der Helfer der Hilflosen. Und es sind drei Eigenschaften, drei Wesenszüge Gottes, die ihm dabei besonders wertvoll geworden sind. Der Herr ist gnädig. Das heißt, Gott handelt um seinetwillen. Er erweist seine Güte völlig ohne jeglichen Verdienst auf Seiten des Empfängers. Und was hätte der Psalmist in dieser Situation den Gott bieten oder tun können? Er war hilflos. Die Situation war ausweglos. Er war mit seiner Kraft, mit seinen Fertigkeiten, mit seinen Fähigkeiten zu Ende gekommen. Das Einzige, was ihm blieb, ist, zu diesem Gott zu rufen. Und dieser Gott handelt um seinen Willen. Das Zweite ist, dieser Gott ist gerecht. Und das betont hier vor allem, dieser Gott ist treu in Bezug auf seine Verheißung. Der letzte Punkt war wir sind gerade bei diesen drei Wesenseigenschaften, Merkmalen Gottes, in denen der Psalmist Hilfe gefunden hat. Das erste war, Gott ist gnädig. Das zweite, wie gesagt, Gott ist gerecht. Und es betont hier in besonderer Weise seine Treue in Bezug auf seine Verheißung. Dass Gott das, was er an Zusagen gegeben hat, sei es seinem Volk in einem Bund oder auch an Verheißungen an den einzelnen Gläubigen, dass Gott das erfüllen wird und dass wir uns darauf verlassen können, dass Gott darin völlig vertrauenswürdig ist, dass er das erfüllen wird. Gerecht beinhaltet hier auch, dass Gott das Böse richten wird. Und wenn wir leiden aufgrund von Unrecht, dass Gott denen, die uns Unrecht zufügen, auch ihre gerechten Strafe übergeben wird. Sie werden nicht einfach so davonkommen. Und der dritte Punkt ist, Gott ist barmherzig. Und barmherzig bedeutet, Gott sieht unser Elend. Im Neuen Testament kommt ein Ausdruck mehrfach vor, der beschreibt, was barmherzig bedeutet. Und zwar heißt es innerlich bewegt. Wir reden alle in Lukas 10 vom barmherzigen Samariter, obwohl dort das Wort barmherzig gar nicht vorkommt. Aber wir lesen Folgendes, dieser Samariter kam und er sieht diesen ausgeraubten Mann, völlig verwundet und hilflos und elend im Staub des Bodens liegen. Und dann heißt es, er sah ihn und wurde innerlich bewegt. Und genau das ist, was Barmherzigkeit bedeutet, dass jemand in seinem Elend gesehen wird, dass Gott den Menschen, den Gläubigen hier in seinem Elend sieht, dass er von diesem Elend innerlich bewegt wird und dieses innerlich Bewegtsein führt dazu, dass er handelnd und helfend eingreift. Dass sozusagen dieses Elend und dieses innerliche Bewegtsein von diesem Elend den Arm Gottes zur Hilfe, zur Rettung bewegt. Und diese drei Eigenschaften, die waren zum großen Gewinn, zum großen Trost, zum großen Segen für den Psalmisten in dieser Situation des Elends in der Not, in der er sich befand. Und dann heißt es in Vers 6, der Herr bewahrt die Einfältigen. Und hier in diesem Zusammenhang ist der Ausdruck einfältig positiv zu sehen. Wir haben Stellen in der Sprüchen zum Beispiel, wo der Einfältige auch als etwas Negatives beschrieben wird. Aber hier wird es als etwas, eine positive Eigenschaft, positive Charakterisierung eines Menschen gesehen, er bewahrt die Einfältigen. Menge hat es interessant übersetzt, er bewahrt diejenigen, die unbeirrt ihm vertrauen. Und das trifft sinngemäß eigentlich sehr gut, was hier mit einfältig gemeint ist. Der Einfältige ist gekennzeichnet durch eine wahre Demut. Er erkennt in seinen Augen, dass er nichts ist. Er ist sich seiner eigenen Hilflosigkeit, seiner eigenen Schwachheit, seinem Mangel an Kraft, seinem Fehlen an Weisheit, ist er sich völlig bewusst. Aber er weiß um einen, der alles das hat, was er braucht, und deswegen sucht er ihn und deswegen klammert er sich alleine an diesen Gott und sucht allein diesen Gott. Und er findet alles in diesem Gott. Und er vertraut darauf, dass dieser Gott völlig genüge ist für seine Umstände. Er erwartet alles von Gott. Er vertraut darauf, dass Gott seine einzige Hilfsquelle ist. Dieser Ausdruck einfältige hier wäre im Neuen Testament parallel zu sehen zu dem, was der Jesus in Matthäus 18 sagt, wo er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Dieses einfältige, kindliche, völlige sich werfen, sich völlige Vertrauen auf Gott. Und dann darf er erfahren, dass der Herr ihn rettet. Er bezeugt es auch in Vers 6. Er hat mich gerettet. Und Vers 8. Denn du hast meine Seele errettet vom Tod. Und das heißt, an diesem Psalmisten erfüllt sich das, was wir in einem anderen Psalm lesen und das eine viel bekanntere Bibelstelle ist und den Sachverhalt eigentlich sehr schön zusammenfasst. Kennen eure Kinder aus der Kinderstunde wahrscheinlich auch die Notrufnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an am Tag der Bedrängnis, oder die meisten geben es nach Luther wieder, rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Und eigentlich gliedert dieser Psalm 50, Vers 15, diese Notrufnummer Gottes, gliedert auch sehr schön diesen Psalm. In diesem ersten Teil, da sehen wir, wie der Psalmist im Tag der Bedrängnis ist. Und was macht er? In seiner Not ruft er zu dem Herrn und er darf erfahren, der Herr rettet ihn. Und im zweiten Teil beschäftigt ihn dann nur noch eine Frage, wie kann ich diesen Gott, der mir so viel Gnade erwiesen hat, der mir so seine Güte zukommen lassen hat, der mich so errettet hat an diesem Tag der Not, an diesem Tag der Bedrängnis, wie kann ich diesen Gott verherrlichen? Und das ist auch letztendlich die große Anwendung und praktische Lektion für uns in diesem Psalm. Am Tag der Not Gott anzurufen. Und wenn wir dann die Erfahrungen der Gebetserhörung mit Gott gemacht haben, dass uns dann vor allem eine Frage umtreiben soll und umtreiben darf, wie kann ich diesen Gott, der mir so seine Gnade erwiesen hat, seine Güte erwiesen hat, wie kann ich diesen Gott verherrlichen? Ich möchte schließen. Wir wollen ja auch wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und deswegen möchte ich noch einmal aus dem, was wir heute besprochen haben, die drei Punkte über Gott uns bewusst machen, die in diesen Versen, die wir behandelt haben, drinstecken. Das erste, was wir lernen sollen und lernen dürfen, ist, Gott ist der Anziehungspunkt unserer Herzen. Ihm soll unsere Liebe gebühren. Ich liebe. Das zweite, was wir in diesem Psalm, in diesen Versen so deutlich vor Augen gestellt bekommen vor unsere Herzen ist, Gott ist Hörer des Gebetes. Und das sollte uns ermutigen und wir uns auch gegenseitig ermutigen und anzuspornen, wirklich den Herrn beständig zu suchen. Ganz von ihm uns abhängig zu machen, abhängig sein zu wollen und wirklich ein regelmäßiges, beständiges und ausdauerndes, ausharrendes Gebetsleben zu führen. Und der dritte Punkt ist, Gott ist ein Erbarmer. Er ist die Hilfe für die Hilflosen, für den Hilflosen. Es gibt ein Lied, in dem heißt es ja, in Gott ist alles, was ich brauche. Ja, in Gott ist völliges Genüge. In dem, was und wie Gott ist, da finde ich alles, was ich in jedem Umstand meines Lebens brauche. Und so ist Gott der große Erbarmer, dessen Reichtum völlig Genüge, völlig ausreichend ist für den Bedürftigen. Ja, möge der Herr uns dazu Gnade schenken, dass wir das wirklich im Glauben noch viel mehr ergreifen dürfen. Und dass wir Gott so auch in der kommenden Woche in die Situationen unseres Alltags mit hineinnehmen dürfen. Möge Gott uns dazu Gnade schenken, zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Amen.